ob das in Flensburg oder in Regensburg ist, das sind immer dieselben Sachen.
Das ist klar. Herr Röhl, mir geht es darum, dass wir ganz kurz einfach mal in die 60er Jahre zurückgehen und in die Zeit der RAF, beziehungsweise die Entstehung der RAF und die Zeit, die ihr voranging. Und zwar würde mich interessieren, dass Sie es möglichst, dass man möglichst erfährt, wie Sie diese Zeit ja persönlich erlebt haben. Sie waren halt, und das ist halt auch der Punkt, warum man gerne Sie fragt, Sie waren mit Ulrike Meinhof, also der Galionsfigur der RAF, wie man es heute sieht, verheiratet. Ja. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Wie hat die sich entwickelt?
Das hat eine lange Vorgeschichte. Diese Galionsfigur war nicht umsonst Galionsfigur und die anderen sind wirklich nur auch Enslin. Es sind unbedeutende Typen. Bader selbst würde ich als ein Schläger oder ein Mensch, der sich wie ein Zuhälter eigentlich so verhielt in seinem ganzen Wesen, bezeichnen. Die anderen sind ohnehin nur Randfiguren. Ulrike war eben aufgebaut als etwas ganz anderes, nämlich als eine bedeutende Kolumnistin, die auch später schon noch über konkret hinaus im Funk und im Fernsehen, Panorama und überall auftrat. Und leider unter dem Einfluss, glaube ich, der Enslin in erster Linie dann nach unserer Scheidung auch durch den Umzug nach Berlin abdriftete. Aber als Vorgeschichte muss man Folgendes wissen. Wir waren früher in der Zeit des Verbots der KPD illegale Kommunisten. Das heißt, wir waren sogar eingetreten in die KPD aus Protest gegen dieses Verbot. Ich kann aus heutiger Sicht nur sagen, Parteiverbote haben das so an sich, dass immer wieder neue Solidaritäten dann entstehen.
Sie und Ulrike Meinhof.
Nein, ich zunächst und Ulrike Meinhof stieß später dazu und die haben wir also auch in diese damals noch illegale Partei aufgenommen. Wir arbeiteten selbstständig, nahmen keine Anweisungen aus Ost-Berlin entgegen, das hatte aber ganz einfache praktische Gründe, die in der Illegalität lagen. Man muss diesen, wenn man an die RAF denkt, diesen Vorgeschichte nicht vernachlässigen, dieser illegalen Parteimitgliedschaft. Denn das bedeutet ja auch schon, dass sich Treffen in konspirativen Wohnungen, die natürlich in Ost-Berlin waren, da wird man sich fragen, wieso muss man sich in Ost-Berlin konspirativ treffen, weil es so viele westliche Agentendienste gab, die das beobachten konnten. Also Ulrike war auch so ein bisschen wohl abenteuerlich. Aber das Wichtige war bei ihr, dass sie eine gute Kolumnistin sein wollte, so wie ich ein guter Verleger und Herausgeber sein wollte. An was anderes dachte kein Mensch. Etwas anderes, nämlich nicht durch Worte und Geschriebenes zu verändern, sondern womöglich durch Bomben, wäre ihr nicht durch den Kopf gekommen. Vor allen Dingen nicht nach ihrer Gehirnoperation, die mit der Geburt der Zwillinge zusammenhing. Da hatte sie eine geradezu panische Angst vor einer weiteren Kopfverletzung oder irgendwie Schüssen oder mir ist es unerklärlich bis heute, wie sie durch Enzing und Bader da abdriften konnte. Da sie nun aber die Prominenteste war, hatte sie ja die ganzen Kontakte zu Augstein, zu Bucerius, zu jedem Hamburger Establishment, Zeit und was nicht alles und zu Funksendungen und Fernsehsendungen. Und wurde also praktisch immer mehr zu einer Art Geisel. Das heißt, man hätte sie auch nicht mehr herausgelassen, wenn sie aussteigen hätte wollen, weil man wusste, dass diese ganze RAF nichts weiter als ein Haufen ziemlich dilettantisch arbeitender Desperados war. Und man muss das Dilettantische, sieht man ja an ihren, ich meine jetzt die erste Generation, die zweite und dritte nachher arbeiten ja etwas professioneller. Im Sinne des Terrors.
Kommen wir dann mal gerade zu Ihrem Privatleben. Wie war Ihr Alltag, wie war Ihr Lebensgefühl so in den 60er Jahren, als Sie zusammen waren? Haben Sie sich entfremdet? Haben Sie sich haben Sie auch gut zusammengelebt
eine Zeit lang? Wir haben eine Zeit lang wunderbar zusammengelebt. Das war die Krönung, die Geburt der Zwillinge. Und dann bei dieser Geburt oder vor ihr war ja die Gehirnoperation, das heißt, um die Kinder zu retten, musste die schnell gemacht werden. Und diese hatte ganz verheerende Folgen, auch für die Psyche. Das heißt, es gab danach gar nicht mehr diese Liebesbeziehung. Und zwar, das dauerte noch 5 Jahre. Kinder wurden aufgezogen, werden selber, wenn sie befragt sind, darüber berichten, dass das also eine ziemlich verheerende Sache war. Die Mutter hin und her gerissen zwischen der Mutter von 2 Zwillingen mit sehr viel Arbeit und der Chefredaktion von Konkret. Das war alles eine große Belastung und irgendwie kam es aber erst nach 5 Jahren zu einem Bruch der Ehe und Ulrike ließ sich scheiden und zog weg nach Berlin, weil sie glaubte, dort, wo sozusagen die Heimat der APO war, dort würde sie viel bessere Genossen und Freunde finden und ein neues Leben anfangen. Das Gegenteil war aber der Fall. Damals dachte keiner mehr daran, die Bewegung war bereits 1968 dabei zu zerbrechen. Und da gab es dann Leute, die immer mehr anfingen, über Gewalt nachzudenken. Das heißt, das, was ich heute in meinem Vortrag auch sage, dieses aus den Worten wurden Dumm-Dumm-Geschosse oder Bomben. Man redete immer theoretisch über die Gewalt, wann kann man sie anwenden? Ja, nur in den Metropolen oder nur in Großstädten oder nur in der dritten Welt vielleicht, beim Vietnam oder nicht in Deutschland. Und diese ganze ungeheure, leichtfertige Gequassel um Gewaltprivilegien, und das liegt natürlich an den Diskussionen der Frankfurter Schule. Ich habe das mal an einer anderen Stelle gesagt, wo man sagt, es ist strukturelle Gewalt, überall ist Gewalt, der Lehrer übt Gewalt über die Schüler, der Vater über die Kinder, also muss es auch mehr Gegengewalt geben. Dies war in den Köpfen so dermaßen drin, dass ich überspitzt gesagt habe mal, dass die RAF die Speerspitze der 68er Bewegung war. Oder auch anders ausgedrückt, die machten mit all diesen theoretischen Gerede ernst und nahmen das ernst und, man muss ja nun auch sagen, setzten auch als einzige ihr Leben dafür ein. Nach 1945 sind sie die Ersten, die überhaupt einfach einen bewaffneten Kampf, das hätte es ja nie gegeben, es ging nie weiter als bis zum Wasserwerfer.
Nochmal zurück zu Ihnen, weil Sie haben ja in dieser Zeit durchaus noch nicht die Position eingenommen wie heute, aber es hat, glaube ich, damals schon angefangen, aber Sie waren zum Beispiel mit Rudi Dutschke befreundet.
Ja, ich bleibe auch sozusagen noch nach seinem Tode mit ihm befreundet. Er war ein Mensch, der mich sehr stark beeindruckt. Ich bin ein praktischer Mensch und ein Mensch der journalistischen Praxis. Meine Vorbilder sind eher so Tucholsky und Ossietzky. Und das wollte ich eigentlich nur mit der Zeitung machen. Aber Dutschke war so etwas, was alle die anderen nicht waren. Er war ein Prophet. Also das muss man sagen. Er hatte zumindest, sagen wir es mal ganz sachlich, die Ausstrahlung. Keiner konnte ihm widerstehen. Also der war so ehrlich und irgendwie, ja mein Gott, wie ein Christ, der es Christ, mit dem Christentum ernst meint, fundamentalistisch christlich vielleicht. Und ihm konnte man alles abnehmen, aber auch er ist natürlich ein Teil der Gewaltdiskussion. Und er hat einen großen Teil der Gewalt natürlich abgebogen, indem er sagte, nicht mehr mit Bomben und Terror, sondern den langen Marsch durch die Institutionen. Und während nur 2-3 Dutzend den einen Weg in den Terror gingen, gingen die anderen 100.000 wie Schröder, Fischer und Trittin auf den langen Marsch durch die Institutionen, bis sie zum Ministeramt gelangten.
Nochmal eine allerletzte Frage. Sie sind ein sehr politischer Mensch, das hört man auch in allem durch. Sie reden also immer, wenn Sie an diese Zeit denken, naturgemäß über Politik. Aber nochmal allerletzte Frage. Was war das denn ansonsten in den 60er Jahren für Sie ein Lebensgefühl? Wie haben Sie gelebt? Haben Sie bestimmte Musik gehört?
Ja, wir haben unsere Freunde gehabt, genauso wie alle anderen. Sie müssen bedenken, die Sache mit der Illegalität, die löste sich auch sozusagen fast auf. Es gab ja dann wieder eine Zulassung, aber das haben wir nicht mehr miterlebt. Wir hatten ja 64 mit der KP gebrochen. Und dann lebten wir in dieser nun unabhängigen Zeitung konkret, die auch mal antikommunistisch sein durfte, herrlich und in Freuden, zwar mit wenig Geld, aber vielen, vielen Freunden, alle Schriftsteller, die man heute irgendwo hört, dieses Alters, von Erich Fried bis Enzensberger, die Filmkritiker, Gregor und Paterlas, die haben alle bei uns mal angefangen. So hatte man einen großen Kreis von Leuten. Es waren immer sehr aufgeregt, viel Arbeit, aber auch natürlich sehr viel Freude. Und in diesem ganzen hektischen Getriebe war diese Liebesgeschichte oder beziehungsweise die Ehe zwischen mir und Ulrike geradezu, also ein idyllisches Dorf. Niemand von uns wäre auf die Idee gekommen, je in eine Kommune zu gehen oder irgendwie außereheliche Sachen zu, also Abwechslung und das, was man ja da predigte immer. Wer einmal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment. Darauf wären wir nie gekommen.
Schönen Dank, Klaus-Rainer Rühl.